Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute begrüße ich in der Sendung Herrn Bodo von Plato. Herr Plato, sind Sie mit in der Leitung?
Ja, hallo, ich bin da.
Herr Plato, herzlichen Dank, herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Wenn ich ganz kurz nur zwei Worte zu Ihrer Vorstellung sagen darf, falls einige der Hörer Sie doch noch nicht kennen. Sie sind Vorstandsmitglied der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft am Goetheanum in der Schweiz. Sie sind insofern ein profilierter Vertreter einer zeitgenössischen, modernen Anthroposophie. Sie haben einige Werke selber auch geschrieben. Sie sind auch regelmäßig publizistisch und vortragend hörbar und lesbar. Und Sie haben unserem Gespräch ein Zitat vorausgestellt. Dieses Zitat würde ich gern vorlesen. Es ist das Zitat des französischen Dichters Paul Valéry. Und das heißt: Gott erschuf alles aus dem Nichts, aber das Nichts dringt durch. Das ist ein sehr eindrückliches Bild, das einen aber auch ratlos verweilen lässt. Können Sie uns zu diesem Satz von Paul Valéry ein paar erste Worte sagen, ein paar einleitende Worte? Was sagt dieser Satz, warum finden Sie diesen Satz so spannend, dass man darüber auch eine Radiosendung anfangen kann?
Ja, sehr gern. Das ist, überhaupt möchte ich gern zunächst einmal danken für die Einladung zu diesem Gespräch oder öffentlichen Gespräch. Denn diese Freiheit zu haben, einfach über das sprechen zu dürfen, was einen gerade im Moment am meisten bewegt, das finde ich sehr dankenswert und freue mich darüber. Und so dass als dieses die Einladung kam, dachte ich, was beschäftigt mich eigentlich wirklich? Und sofort war überhaupt Paul Valéry mit seiner ganzen Botschaft, wenn Sie so wollen, oder Hinterfragung da. Paul Valéry ist ja im späteren 19. Jahrhundert geboren, 81, und dann 45, also gerade am Ende des Zweiten Weltkriegs gestorben. Er hat sozusagen die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert durch seine Dichtung und seine Philosophie eigentlich geprägt und eingeleitet wie nur wenige andere. Es ist dieselbe Zeit, ein bisschen später, aber geistesgeschichtlich, wenn man das so will, gesehen, vielleicht dieselbe Zeit, in der auch Rudolf Steiner gewirkt hat und seine Anthroposophie entworfen hat. Bei Paul Valéry ist es nur bemerkenswert, gerade dieser Satz, Gott erschuf alles im Nichts, aber das Nichts dringt, zeigt, hat immer mehr Menschen, glaube ich, heute, dieser Satz kommt von 1942, immer mehr Menschen spüren heute, da ist so viel in der Welt, das Etwas ist sozusagen so präsent, aber dahinter tut sich irgendwie ein Nichts auf. Da ist ein Abgrund, da ist eine Sinnleere, Sinnlosigkeit, Orientierungslosigkeit, Fremde, Frage. Und ich glaube, dieses Grundgefühl prägt unsere Gegenwart und unsere Zeit seit dem 20. Jahrhundert immer mehr. In den Gedanken, die Paul Valéry Zitat herum entwickelt, erzählt er, dass als Gott die Welt aus dem Nichts schuf, und das meiste Nichts sozusagen zu etwas wurde, das heißt die Materie und die Seele des Menschen und so weiter und die Tiere und die Blumen und so, dass dann aber doch, als er fertig war mit der Schöpfung, blieb noch etwas von dem Nichts übrig. Dieses Nichts ist es sozusagen, was wie im Hintergrund des Etwas übrig geblieben ist, was dann die Menschen, und das sind eben diese merkwürdigen Wesen, die das können, die spüren das. Und zunächst mal vielleicht vor allen Dingen Künstler, intellektuelle Menschen, die irgendwie auch eine gewisse Artikulationsmöglichkeit haben, aber zunehmend eigentlich jeder, ganz unabhängig von seinen Voraussetzungen oder Bildungshorizonten, mehr und mehr Menschen spüren, da ist noch sowas, dieses Nichts. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt für alles schöpferische Werden. Und das möchte ich eigentlich sagen, wenn wir uns ein bisschen über die heutige Zeit und über spirituelle Perspektiven und so weiter unterhalten, kulturelle Kontexte, dann ist es, glaube ich, genau das, was ich am liebsten thematisieren möchte. Wir leben in einer Zeit, scheint mir, die so potenziell schöpferisch und innovativ und menschlich ist wie keine vorher. Und das ist mein Hauptgefühl oder meine Hauptbotschaft, die ich auch gerne sagen möchte, gerade vor dem Hintergrund der ganzen persönlich und auch zivilisatorisch existenziellen Krisen, in denen wir ja ganz fraglos heute stehen. Und daher kommt dieser Volvala-Kontext, dieses Vertrauen zu einer gottgeschaffenen Welt, die jetzt aber Gott entleert erscheint, weil wir das nicht, den Rest seiner Schöpfung sozusagen mitbekommen, mit der Aufforderung, o Mensch, erkenne dich selbst oder o Mensch, realisiere die Welt, die aus diesem Nichts in das Etwas Gottes hineinzuschaffen ist oder ihm an die Seite zu stellen ist. Das ist vielleicht so der Kontext, aus dem das kam.
Ja. Ich würde dazu gerne eine Frage stellen, weil das Nichts, das Sie ansprechen, und das ist mir auch beim Lesen dieses Zitats so gegangen, das kann auf eine zweifache und sehr unterschiedliche Art und Weise gelesen werden. Und einerseits habe ich in diesem Zitat, und Sie haben ja auch das Todesjahr von Valéry 1945 erwähnt, so in einem Zeitgeist mitgehört. Und das war der Zeitgeist des französischen Existenzialismus. Jean-Paul Sartre, da ist ein Nichts, das im Zentrum von Sartres Philosophie steht, und von auch Camus im gesamten französischen Existenzialismus, das ist, ich würde mal sagen, ein sehr erschreckendes Nichts. Auch in der Darstellung ein sehr erschreckendes und ein sehr lebloses Nichts, würde ich fast sagen. Aber gleichzeitig dieses Nichts, das in diesem Zitat angesprochen ist, und Sie haben das jetzt noch einmal aufgegriffen, aus der Schöpfung und aus der Schöpfung, aus dem Beginn der Schöpfung sozusagen noch in die Schöpfung mit eingelagert. Gott schuf die Welt aus dem Nichts und dieses Nichts ist nicht weggegangen. Das hat einen anderen Klang, dieses Nichts.
Ja.
Das ist irgendwie dieses Nichts, aus dem eben alles entsteht. Das heißt, das ist eine unheimlich kreative Aussage mit drin, weil das ist das Nichts, aus dem wir kommen.
Ja.
Einfach Frage, meinen diese zwei Nichts, die doch irgendwie in diesem Zitat ja mitschwingen, das Gleiche oder beziehen sich doch auf zwei ganz verschiedene Verständnisformen von Nichts?
Ich finde Ihre Frage sehr sensibel und ich glaube, ich weiß es nicht, ob das dasselbe Nichts ist oder zwei verschiedene. Was mir aber deutlich scheint, und gerade weil Sie auf Sartre und Camus und den französischen Existenzialismus und so weiter hinweisen, der ja so wahnsinnig wichtig für das 20. Jahrhundert war, ich glaube, in seiner Entstehungszeit oder sagen wir mal in seiner Blütezeit, in seiner Herrschaft, hat der Existenzialismus das Bemerken des Nichts und dieses toten Nichts, wie Sie sagen, eigentlich zum Inhalt oder zum Gegenstand der Reflexion, der Poesie und so weiter gemacht. Und das gehört zu dieser Zeit, das gehört sozusagen zu der totalitären Mitte des 20. Jahrhunderts oder, wenn Sie wollen, überhaupt zum totalitären 20. Jahrhundert, wie viele Ideologien, philosophische Systeme, inklusive auch die Anthroposophie zu einem großen Teil, würde ich sagen, oder überall da, wo der Geist sozusagen unmittelbar angegangen wird, entfaltet er mit Freude sein totalitäres Potenzial. Und das hat auf der anderen Seite dieses Nichts, was dann wie schwarz und grauenvoll, beängstigend und so weiter erscheint. Und ich glaube, am Anfang des 21. Jahrhunderts stehen wir vollkommen woanders. Und deshalb können wir auch heute die Existenzialisten und gerade Camus, Bei Sartre ist es vielleicht noch ein bisschen komplexer, aber gerade bei Camus, aber auch Kierkegaard zum Beispiel, können wir ganz anders lesen. Wir können sie nämlich lesen, jetzt kommen wir vielleicht zu dem nächsten Punkt, den wir ein bisschen vertiefen können. Wie soll ich das sagen? Wir sind in einer anderen Zeit angekommen. Der Geist oder das, wo wir unser schöpferisches Potenzial auch erfahren, ist heute anders als 1942 oder als 1920 oder als auf jeden Fall in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vermutlich aber auch als in der zweiten. Mein Eindruck ist, dass das 21. Jahrhundert eine vollkommen andere Voraussetzung hat, als es das 20. hatte. Und zwar, ich kann es auf ganz einen einfachen Begriff bringen. Und wenn Sie den anschauen und unter der Voraussetzung nochmal zu vielen Philosophien, Systemen und so weiter, der Psychoanalyse des 20. Jahrhunderts gehen, ändern sich auf einmal die Vorzeichen. Und diese Vorzeichenveränderung, die sitzt auch meines Erachtens, also bei Paul Valéry ist es ganz extrem, dass man ihn so oder so lesen kann. Und ich lese ihn zunehmend, auch Camus, unwahrscheinlich positiv, konstruktiv, weil der Realismus des Erfassens des Nichts riskiert worden ist. Und jetzt wir, Nachwelt, können die ganz anders verstehen. Ich möchte zum Punkt kommen. Was hat sich geändert? Meines Erachtens hat bis zum 20. Jahrhundert der Geist im Wesentlichen differenziert, unterschieden, individualisiert. Dass wir heute jeweils so eigen und so unvergleichlich sind, ist ja die Wirkung des Geistes. Jedes Ich, jede Religion, jedes philosophische System, jede Weltanschauung differenziert sich von anderen. Und darum ging es auch ganz viel in der ganzen Geistesgeschichte, auch bis heute in die wissenschaftlichen Disziplinen. Wir lernen zu unterscheiden. Spencer Brown sagt im Hinblick auf die Erkenntnis, triff eine Unterscheidung, make a difference. Das ist das eigentliche Erkenntnisprinzip. Und jetzt hören Sie mal, Rudolf Steiner sagt, was ist Erkenntnis? Die Teilnahme des Menschen an dem, was sich Wesen und Vorgänge einer geistigen und physischen Welt zu sagen haben. Das ist was anderes. Nicht treff eine Unterscheidung, sondern Erkenntnis sei Teilhabe, Teilnahme. Das ist ein anderer Geist. Der differenziert nicht mehr, sondern der integriert. Der partizipiert, der ist empathisch, der nimmt Anteil. Ich habe kein Interesse mehr, meine Weltanschauung durch ihre Unique Selling Points von anderen zu unterscheiden und zu sagen, meine ist die eigentlich Gute und die eigentlich Wahre und die eigentlich Schöne, sondern ich werde immer mehr neugierig zu sehen, sag mal, wie sieht denn die Welt aus deiner Perspektive aus? Die muss notwendig anders sein als die meine. Aber meine wird sich durch sie sozusagen ergänzen oder erweitern. Und auf einmal merke ich, und jetzt ist es ein bisschen riskiert, aber Gott wartet darauf, dass ich mit dem kleinen Rest nichts, was mir so ungeheuerlich erscheint, selbst schöpferisch werde und sozusagen meine Schöpfung der Seinen an die Seite stelle. Und so sprechen wir im Bild von dem Herausfall aus dem Paradies irgendwie anfangen am Garten, vom Garten Eden irgendwie zum neuen Jerusalem zu kommen. Verstehen Sie also, dass wir uns ganz bescheiden, aber dass wir unsere eigene Schöpfung, unser eigenes Versuchen aus dem Nichts, dem Etwas, das Gott schuf, dem Geschöpf, als ein Schöpferisches an die Seite stellen. Ich fasse nochmal zusammen. Ich denke, der Geist differenzierte, damit fielen wir auch aus dem Paradies. Heute beginnt der Geist, und das ist erst am Anfang, ich denke, das wird sich unwahrscheinlich mächtig und rasch auch in der Zukunft entwickeln. Jetzt wird der Geist integrieren. Das ist eine vollkommen andere Wirkung des Geistes und das wird ganz neue Verhältnisse schaffen.
Also ich finde es ungeheuer spannend, auch diesen anderen Zeitgeist, den Sie... Ja. Von der Mitte des 20. Jahrhunderts und jetzt von der Anfang des 21. Jahrhunderts verorten. Und diesen Umschwung, ich würde es mal so nochmal zitieren von Ihnen, zur Anteilnahme und zum Selbstschöpferischen. Aber der entscheidende Satz, den Sie gesagt haben, jedenfalls so wie es bei mir gelandet ist, und den finde ich unheimlich spannend und deswegen möchte ich den Satz auch noch weiter befragen, dass nichts ist riskiert worden.
Ja, ja genau, dass nichts ist riskiert worden. Oder wer riskiert das Nichts? Wer bleibt beim Etwas? Wer riskiert das Nichts?
Weil was Sie angesprochen haben, also auch mit Kierkegaard, mit Camus, ja. Heidegger gehört auf seine Art auch dazu.
Ja, bitte, ja, unbedingt.
Ist ja ein Riskieren der gesamten abendländischen Metaphysik in einem Öffnen zu etwas, bei Kierkegaard ist es das Absurde, bei Camus ist es das Nichts, bei Heidegger ist es dieses Seins-Grundverständnis, aber es ist immer sozusagen das Offene, das Nicht-Einordnenbare und insofern durchaus das Nichts, das Sie ansprechen. Dass wir als Menschen uns sozusagen diesem aussetzen, dass unsere gesamten auch geistigen Konstruktionen einfach mal zum Einsturz bringen und uns dem stellen, so verstehe ich, dass Nichts ist riskiert worden, stellt unser menschliches Sein ja auf einen ganz anderen Anfangspunkt. Und vielleicht ist das ja auch der Punkt, in dem das Selbstschöpferische erst wirklich möglich wird.
In dem das was?
Selbstschöpferische vielleicht erst wirklich möglich wird. Mhm.
Mhm. Ja, ich habe den Eindruck, dass dass sich aussetzen dem Risiko des Nichts eine Art, eine Sorte, eine Weise des Schöpferischen ermöglicht, die ohne dieses sich aussetzen auf den Höhen des Herzens oder so, wie Rilke das nennt, gar nicht möglich ist, dann lernt man dieses Schöpferische nicht. Ich will nicht sagen, dass man dann nicht schöpferisch sein kann, aber es wird nicht dieses existenziell Schöpferische ist dann nicht. Ich möchte gerne kurz noch auf Abdennur Bidar hinweisen. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen im Sinn haben. Es ist ein relativ junger muslimischer Philosoph. Und er hat auch jetzt beraten, viel in Frankreich nach den Terrorattacken und überhaupt über diese Frage, warum wird die Welt immer terroristischer und immer gewalttätiger und immer auch sinnloser gewalttätig. Und er beschreibt in einem seiner letzten Bücher über die, welche Werte heute die Gesellschaft bestimmen und welche Werte sind noch vermittelbar. Da sagt er, die Welt gibt uns zunächst einmal den Eindruck, sie sei leer, absurd und vergeblich. Und da haben Sie genau wie so eine Zusammenfassung dessen, was Sie eben auch nochmal sagten. Die Welt erscheint leer, absurd und vergeblich. Und wissen Sie, was er dem entgegenstellt? Also er bestreitet das gar nicht. Er will das gar nicht wegdiskutieren. Das ist so. Und da dachte ich auch, so, der nimmt auch, um jetzt in unserer Sprache zu bleiben, er geht auch das Risiko des Nichts ein und sagt, ja, in der Tat, leer, absurd, und irgendwie vergeblich. Also ich probiere es immer wieder neu, aber es ist doch vergeblich. Und dann sagt er, dem entgegensteht die Erfahrung der Schönheit. Und ich dachte, ich lese nicht richtig. Und die Erfahrung der Schönheit, also dieses mittlere der drei großen platonischen Prinzipien, er sagt, heute ist es gerade die Schönheit, die mich eines merkwürdigen Mysteriums der Welt, nämlich des Mysteriums der Wahrheit, vergewissert. Diese Wahrheit allerdings hat das Merkwürdige, so beschreibt er weiter, dass sie in dem Moment, wo ich sie erfasse, sich auch schon wieder entzogen hat. Und da dachte ich so, der hat eine unmittelbare geistige Erfahrung. Das ist natürlich ein ganz normaler Atheist und so weiter, wie heute viele dieser Intellektuellen sich selbst bezeichnen. Aber das ist ja ganz bedeutungslos, wie sich jemand nennt. Das haben Sie ja auch vor Augen. Jemand, der sich spirituell nennt, kann das immer noch der tiefste Materialist sein und umgekehrt. Aber wenn er das begreift, wie die Wahrheit, diese Wahrheit, es gibt ja verschiedene Verhältnisse zur Wahrheit, aber diese Wahrheit, die so erscheint, dass in dem Moment, wo sie aufblitzt, hat sie sich auch schon wieder entzogen, aber sie ist nicht weg, sondern sie hinterlässt eine Spur. Und diese Spur vergewissert mich, dass diese leere Absurdität und Vergeblichkeit nicht das letzte Wort sind. Sondern sie sind wie ein Durchgang. Und jetzt würde ich gern sozusagen das Pendant zum Nichts oder das, wozu das Nichts das notwendige Tor ist, erwähnen, nämlich das Wesen. Wenn wir das eigentliche Wesen, also sei es auch nur Ihres oder mein Ich-Wesen, also wir sind ja Wesen, wir sind ja keine Steine, sondern wir sind ja geistige Wesen, die aber in der sinnlichen Welt erscheinen und dort das Wesen wiederum unsichtbar ist oder nur in seinen Wirkungen zugänglich ist, in seinen Offenbarungen oder so. Aber es erscheint uns leer, absurd, vergeblich. Das Nichts wird sichtbar. Und jetzt können wir aufgeben oder wir merken dieses komische Aufblitzen einer mysteriösen Wahrheit, so nennt er es, einer geheimnisvollen Wahrheit, so sagt er, Abdinobidar. Und wenn ich mich auf sie einlasse, merke ich als Spur, als Konsequenz, nicht in meinem philosophischen Denken, sondern in meiner Lebenserfahrung, nee, es ist nicht leere Absurdität und Vergeblichkeit, sondern Wesenhaftigkeit. Und das finde ich das ist unsere heutige Zeit, die macht das möglich. Und das war, glaube ich, noch vor 50 Jahren nicht in der Form, denke ich.
Was macht diese Erfahrung aus? Wie kommt das Wesenhaftigkeit zu seiner Erfahrung seiner selbst? In der Lehre Absurdität und Vergeblichkeit. Weil die Lehre Absurdität und Vergeblichkeit scheint ja was Wesensloses zu haben.
Mhm, genau so.
Die scheint sich in sich selbst auch zu verlieren. Und doch stellen sie dem das Wesenhafte entgegen. Ja. Wie kommt aus dem einen das andere?
Ich glaube, ich weiß nicht, wie das eine aus dem anderen kommt, aber ich kann soweit beobachten, diese Spur, die Erfahrung, wenn ich mich ihr tatsächlich aussetze, sie eben riskiere, wie wir vorhin gesagt haben, dann ist eine Folge davon die Spur, dass etwas bringt. Die ist nicht bodenlos. Die Leere und Vergeblichkeit, die ist nicht bodenlos, sondern, und das ist eben, also bei Bidar, und dem folge ich so gerne, ist es die Schönheit, dass ich auf einmal merke, zum Beispiel die Natur, die müsste ja gar nicht schön sein, sie ist aber schön. Mhm. Und egal wie sie ist schön. Und ein menschliches Gesicht, so leer und geödet es auch sein kann, so ein Mensch abends spät irgendwie um 7 in der Pariser Metro von seiner ganzen Tag am Rechner gesessen und wie die dann aussehen, das haben sie ja auch alles vor sich und trotzdem diese Schönheit des menschlichen Angesichts und in dieser Schönheit wird klar, so vergeblich er sich in seinem Bewusstsein vielleicht auch vorkommt. Dieser Mensch ist nicht vergeblich, der ist einmalig, der ist unvergleichlich und manchmal ergibt sich ja auch die Gelegenheit, dass man in dem Verhältnis zu jemandem das auch dann ausleben kann oder sich. Also ich glaube, vielleicht ist da der nächste Punkt. Ich glaube, dass du, das menschliche Du, aber das ist jetzt meine persönliche Orientierung, ich habe es halt besonders leicht durch die Begegnung mit dem anderen Menschen. Bei anderen geht es über die Landschaftserfahrung, über eine ästhetische Erfahrung am Kunstwerk oder in der Meditation. Das kann sehr verschieden sein, aber für mich ist es, glaube ich, die Schönheit des menschlichen Angesichts. Und zwar, ich meine jetzt keine normative Schönheit. Ich meine keine, wie soll ich das sagen, Zeitungsschönheit. Ich meine die Schönheit schlechthin, die jeder Mensch hat, egal ob er hübsch ist oder hässlich. Die Schönheit des Menschlichen, die sich in jedem Ansitz ausdrückt, die in jeder Landschaft lebt, wenn sie nicht vollkommen zerstört worden ist durch ihre Vergewaltigung und Ausnutzung.
Ich würde gerne etwas ansprechen, was meine eigentümliche Erfahrung dieses Gespräches ist. Weil ich höre Ihre Ausführungen von der Leerheit, von der Absurdität, der Vergeblichkeit und vom Aufkeimern des Schönen in dem. Ich diene sehr bewusst Ihres geistigen Hintergrundes als ein zeitgenössischer auch Denker, des anthroposophischen geistigen Ansatzes. Und ich kann mich dessen nicht erwehren, das, was Sie beschreiben, als tiefe Zen-Erfahrung zu verstehen. Das, was Sie hier beschreiben, auch diese Beschreibung des Nichts, auch in der Absurdität und Vergeblichkeit und in der Geburt der Schönheit, könnte in einem fernöstlichen sowohl zen-buddhistischen als auch taoistisch geprägten geistigen Umfeld sehr, sehr ähnlich, fast ident formuliert werden. Da kommt, wenn wir so auch die geistige Situation am Anfang des 21. Jahrhunderts jetzt noch einmal in den Blick nehmen, die ja auch eine Situation ist, in der sich die verschiedenen geistigen Traditionen dieses Globus auf einer Weise Angesicht zu Angesicht sind, wie wir es noch nie waren und insofern auch zum Dialog verurteilt sind. Da kommt etwas, woher Resonanzen mit ganz anderen geistigen Welten, die aber auch menschlich-geistige Welten sind, die nicht unserer abendländischen Tradition, unserer christlichen abendländischen Mystik und Metaphysik entspringen, die aber hier in diesem geistigen Milieu am Anfang unseres Jahrhunderts hier mit uns anscheinend ins Gespräch kommen.
Ja, naja, und das Merkwürdige ist, ich bin folge Ihnen sehr mit Vergnügen sozusagen. Das Merkwürdige ist, und das kann ich nur nochmal unterstreichen, ich habe keinerlei orientale Erfahrung, weder in der Philosophie, noch in der Spiritualität, noch in der Meditation, keinerlei. Und doch komme ich zu Erfahrungen, die Sie jetzt in diesen Dingen bewandert, dem stimme ich auch zu. Ich meine, so weit reicht mein Horizont schon auch, dass ich sehen kann, das ist diese Zen-Erfahrung. Ich komme aber auf ganz anderen Wegen dahin und ich möchte hier jetzt noch einen Punkt ansprechen. Vorher haben Sie einen anderen Kontext aufgemacht, Heidegger etc., wir können bis Platon zurückgehen. Das Interessante, das ist für mich wie eine Illustration oder ein Signum für das, was wir vorhin versuchten schon zu besprechen, die Differenzierung des Geistes in unterschiedliche Auffassungs- und Erlebnisformen des Geistes und damit auch der Welt und des In-der-Welt-Seins, die haben heute einen ganz anderen Zusammenhang per se. Mhm. Verstehen Sie? Nicht dadurch, dass ich den herstelle, sondern per se. Und wenn Sie mir jetzt sagen, dass die Erfahrung, über die wir jetzt sprechen, eigentlich eine zentrale ist, die im Zen bereits beschrieben ist, würde ich sagen, ja, und ich würde ergänzen, ich möchte Sie gerne, wie soll ich das sagen, ich möchte gerne an ihr teilnehmen. Das heißt, ich möchte mein ganzes kleines, bedingtes Ich mitnehmen. Darf ich dazu noch ein paar Worte sagen?
Ja, gerne.
Also der Unterschied, und ich möchte aber nicht den Unterschied betonen, sondern nur das Herkommen. Ich möchte mein Ich in dieser Erfahrung, mein Selbstbewusstsein nicht aufgeben, sondern verwandeln. Ich möchte es irgendwie mitnehmen, weiß aber, ich kann es nicht so mitnehmen, wie es geworden ist, durch seine Begegnung mit der gedanklichen und mit der physischen und der materiellen Welt und dem Verstand und so weiter. Aber ich kann es verwandeln. Und in dieser Verwandlung betreffe ich notwendig die Stufen, die der Werdung dieses Ichs auch spirituell vorangegangen sind und in Hochkulturen über Jahrhunderte, manchmal Jahrtausende gepflegt worden sind. Mein Spezifikum, ich möchte jetzt nicht mehr sagen, mein Unterschied, sondern mein Spezifikum ist aber, dass ich meine geografisch-kulturelle Identität, meine ist zum Beispiel Deutsch und auch die der deutschen Sprache, der deutschen Kultur, der europäischen Kultur, erstens, zweitens, mein menschlich-thematisches Format, ich bin irgendwie ein ganz bestimmter Typ, ein ganz bestimmter, so wie ich halt bin, da bestimmte Themen, die mich interessieren. Wenn Sie mich mit der Relativitätstheorie befragen, sage ich, tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ein Computer so richtig funktioniert. Ich kann ihn nutzen, aber und so, es interessiert mich nicht so. Paul Valéry interessiert mich wahnsinnig. Ich kann nicht einschlafen, wenn ich anfange, ihn zu lesen. So sehr interessiert er mich. Also menschlich thematisch. Drittens, die dinglich-ästhetische Welt. Ich möchte nichts missen von der dinglich gewordenen Welt, die mir durch ihre ästhetischen Qualitäten oder synästhetischen Qualitäten erscheint. Ich fasse nochmal zusammen. Mein spirituelles Wesen, mein Ich, möchte seine geografisch-kulturelle, seine menschlich-thematische, seine dinglich-ästhetische, muss ich sagen, Spezialität oder Sonderheit einbringen in diesen für uns alle, scheint mir menschheitlich, langsam entstehenden weltlich-geistigen Kosmos oder in dieses weltlich-geistige Ganze einbringen. Das ist eine Erfahrung, wenn ich richtig sehe, die im Zen in der Form noch nicht sah, aber auch nicht in der abendländischen Philosophie. Oder wie denken Sie das?
Das würde ich ganz genauso sehen. Und ich finde das sehr spannend, dass Sie das in diese Richtung aufgemacht haben, weil eigentlich hatte ich auch vor, Sie in der Richtung weiter zu befragen, dass das, was im Zen sicher nicht angesprochen würde, das, was Sie mit dem Wesen angedeutet haben und was Sie jetzt auch mit der Ich-Haftigkeit, die Sie ganz bewusst sanft betont haben, mit einbringen. Dass hier auch etwas, das ganz eindeutig in einer bestimmten Art und Weise in unserer abendländischen Tradition angefangen, zumindest bei Plato, aber eigentlich auch noch weiter zurückreichend, aber in der ganzen Geistesgeschichte Augustinus, einfach nur, um ihn auch so als jemanden hier zu nennen, eine zentrale Rolle, diese Betonung der Erfahrung des Ichs und des Wesens, sind etwas, was aus dieser kulturellen Region, wenn ich das so ansprechen darf, und damit meine ich jetzt einmal Europa und vielleicht speziell noch Mitteleuropa, in diesen geistigen Dialog, der weltweit sich anfängt zu formieren, eingebracht wird und der hier auch eine besondere Stimme hat. Ja. Etwas, was mir in diesem geistigen Milieu momentan auffällt, und das hat auch gerade zu tun mit der Arbeit an der nächsten Ausgabe von unserem Magazin Evolve, wo wir den Themenbereich Mensch und Maschine hier uns näher ansehen und wir hier auch das Buch, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, von dem israelischen Autor Yuval Noah Harari, Homo Deus, mit in den Blick bringen. Und diese Perspektive des Homo Deus, also der algorithmischen Superintelligenz, die in Zukunft, so seine Vision, zu unserer menschlichen Intelligenz ein Verhältnis entwickeln wird, wie wir es zu unseren Haustieren haben. Ja. Der hier aber, und das ist das Eigentümliche, und deswegen bringe ich das jetzt in diesem Kontext mit rein, als jemand spricht, der selber einen starken buddhistischen, spirituellen Hintergrund für sich in Anspruch nimmt. Und der, wie andere buddhistische Autoren der Gegenwart, und damit meine ich vor allem westlich buddhistische Autoren der Gegenwart oder buddhistisch inspirierte, Sam Harris ist ein prominenter Vertreter in den USA, hier die spirituelle Erfahrung hauptsächlich festlegt in der Dekonstruktion des Wesens und der Substanz und auch des Ichs. Ja. Und hier das Nichts in einer anderen Weise wieder aufscheint, die für mich sehr viel mit diesem, was wir ganz am Anfang angesprochen haben, nämlich das Nichts in seiner Verlorenheit und das Nichts in seinem Potenzial, wenn ich das mal so benennen darf, diese zwei Seiten des Nichts, wo hier eigentlich diese nihilistische Grundton, der ein sehr starkes, auch materialistisches Selbstverständnis hat, wo außer diesem Algorithmen einfach nichts bleibt. Ja. Und wo ich Ihr Verständnis, dieses, das Nichts wagen und die Schönheit finden, ich nenne es einmal so, völlig anders verstehe. Und das vielleicht eines der Gespräche ist, die momentan dringlich anstehen, weil vielleicht aus dieser Nacktheit sich denn nichts zu stellen, wirklich die Frage entscheidend ist die Schönheit daraus wahrnehmbar und zeigt sich hier im Wesen?
Ja. Ich würde gerne noch versuchen, daran anzuknüpfen. Kann es sein, dass wir gerade heute in der, wo sozusagen eine Generation bereits heranwächst, die deren, für die Virtualität die Primärerfahrung ist, die also als digitale Menschen sozusagen aufwachsen, kann es sein, dass es diese Zeit zu einer ganz anderen Möglichkeit der, nicht des Transhumanismus, sondern der Humanität bringen kann? Und ich möchte gerne zwei, drei Phänomene schildern, an denen mir diese Frage so deutlich wird. Also einmal die Tatsache der Digitalität überhaupt, der Virtualität, der völligen Entmaterialisierung unserer Verhältnisse und aus der mir eine zunehmende Liebe zu den Dingen entsteht. Ich denke an Pablo Nerudas wunderbare Dichtung über die Dinge des alltäglichen Lebens oder so, wo man auf einmal merkt, ich habe auch zum Beispiel das Gefühl, dass das Theater, ich meine, das ganz normale Theater auf der Bühne, eine unwahrscheinliche Zukunft haben wird, weil es eine der privilegierten Orte sein wird, wo man noch normale, ich meine jetzt normal für meine Generation, also im mittleren, späteren Mitte des 20. Jahrhunderts geborenen, normale Erfahrung eines sinnlich erscheinenden Menschen machen kann. Auf dem Theater, verstehen Sie, das wird genial sein für in 20 Jahren oder so, wenn die Mehrheit der Menschheit in der Virtualität aufgewachsen sein wird. Und in einer entmaterialisierten Welt lebt, und da wird es Menschen geben wie heute, weiß ich nicht, Künstler und Philosophen, die uns transzendieren, da wird es welche geben, die uns inkarnieren. Die sozusagen, hallo, es gibt noch eine andere Welt, es gibt eine Welt der Dinge, es gibt eine Welt der Materie und mit der und in der können wir als schöpferische Wesen existieren. Es wird eine riesen Faszination geben. Ich sage einen Boom geradezu, einen Hype für das Theater voraus. Mhm. Oder für alles das, wo wir den Dingen in der sinnlichen Welt wieder ihre Würde sozusagen zu inszenieren oder zu entdecken verstehen. Zweitens, diese Welt der Geschwindigkeit, dem Stress, in der Effizienz, in der Transparenz, in alles das, was unser heutiger Homo economicus wie nichts bestimmt, habe ich die Vermutung, dass eine Suche oder eine Sehnsucht, ja, eine Schätzung, vielleicht sogar Liebe, zu dem Unvollkommenen entstehen wird. Die Vollkommenheit, die wachsende Vollkommenheit meines Smartphones macht, dass ich die Unvollkommenheit meiner Partnerin oder meiner Kinder viel mehr zu schätzen weiß. Dass wir einfach über eine Unvollkommenheit auf einmal lachen können zusammen. Das kann ich mit meinem Smartphone nie. Das funktioniert immer. Stürzt nicht mehr ab. Es funktioniert einfach so klasse jetzt. Und das ist das Zweite. Das Dritte, vielleicht das Schwierigste, diesen Widerspruch, den wir alle kennen und immer mehr kennen werden, zwischen Einsicht und Handlungslähmung. Also auf Neudeutsch dieses Knowing-Doing-Gap. Wir wissen eigentlich alles, aber wir können es nicht anders machen. Ich weiß, ich will doch heute meditieren, das mache ich doch nicht. Ich weiß, die ökologische Katastrophe ist vorgeplant, wenn wir so weitermachen, wir machen so weiter. Ich fliege morgen nach Budapest. Und ich weiß, was ich damit tue. Verstehen Sie? Aber ich fliege trotzdem, weil ich glaube, es ist so wichtig, was ich da mache. Nein, ich glaube es eigentlich gar nicht wirklich, aber ich fliege trotzdem. Ich bin mitten im Knowing-Doing-Gap. Mhm. Und mein Verdacht ist, dass es dazu führt, dass meine Bereitschaft für das Unvorhersehbare wie im Stillen unwahrscheinlich wächst. Ich fasse nochmal zusammen auf Ihre Frage, dass ich das Wesen, was sich abhebt aus einer Erfahrung, aus dem Mut zum Risiko des Nichts, lässt erscheinen in der Virtualisierung die Liebe zu den Dingen, zur Sinneswelt, in der Effizienz und Geschwindigkeit und Stress, die Liebe zur Unvollkommenheit und schließlich in diesem Knowing-Doing-Gap, in diesem Einsicht-Handlungslähmungs- unlösbarem Konflikt, die Bereitschaft für das Unvorhersehbare. Die Liebe zu den Dingen, die Liebe zur Unvollkommenheit, die Liebe zum Unvorhersehbaren sind aber alles drei Qualitäten, die mich für das Wesen aufschließen. Fragen Sie mich bloß nicht, was das ist, das Wesen. Das weiß ich ja auch nicht, und das ist philosophisch unendlich schwer zu fassen. Aber diese drei Qualitäten die Sinneswelt, die daseinende Sinneswelt, die sich in einer so vielfältigen Form uns offenbart, die Unvollkommenheit und die Unvorhersehbarkeit sind, glaube ich, drei Sphären, drei Gelegenheiten, das Wesen zu realisieren. Und schließen möchte ich gerne mit diesem mit dem Versuch oder Steiners, wie jetzt schon zur Erkenntnis, dass Erkenntnis nicht mehr Unterscheidung ist, sondern Teilhabe, so auch seine Beschreibung des Ich, die ist ja markant, also es gibt unendlich viele, aber eine, die ich jetzt gerade herausgreifen möchte, das Ich erhält Wesen und Bedeutung, da ist es Wesen und Bedeutung, das heißt, dass man seine Signifikanz irgendwie erfährt, durch das, ich setze fort mit dem Zitat, womit es verbunden ist. Stellen Sie sich mal vor, das Ich erhält Wesen und Bedeutung durch das, womit es verbunden ist. Ich kann also ganz getrost sagen, ich weiß nicht, was das Ich ist. Mhm. Das erscheint mir zunächst einmal wie eine Leere, die ich erfahre. Absurd, vergeblich, leer. Aber wenn ich jetzt beginne, darauf zu achten, womit ist es denn verbunden? Mhm. Dann bemerke ich jedes Ich. Jeder Mensch, auch meine Kinder, als sie heranwuchsen, die waren mit so verschiedenen verbunden. Zunächst mit ihren Neigungen und Abneigungen, aber dann auch mit anderen, mit Themen, mit Menschen, mit Zusammenhängen. Die sind verbunden. Und diese Verbundenheit macht dann mehr und mehr, jetzt sind sie schon ein bisschen älter geworden, ihr Ich eigentlich aus. Das wird sichtbar. Verstehen Sie? Und allein diese Beschreibung Steiners über die über Wesen und Bedeutung des Ich durch das, womit es verbunden ist, führt uns sozusagen ein in die diesseitige Welt, die wir drohen heute zu verlieren, so wie wir am Ende vom 19. Jahrhundert das Jenseits verloren haben, wie Nietzsche sagte, ne? Gott ist tot und wir haben das Jenseits irgendwie verloren. Heute verlieren wir das Diesseits durch die technisch-virtuelle Entwicklung. Ich bin gespannt, was dann in Ihrem nächsten Heft, wie das da verhandelt werden wird. Die Technik führt uns ein in die Manifestation des Verlustes des Diesseits. Und was ist denn dann? Ja, in diesem verloren gehenden Diesseits scheint auf einmal auf ein Wesen, was Verbindung hat. Mhm. Und durch das, womit es verbunden ist, Wesen und Bedeutung erfährt. Mhm. Das ist für mich eine Perspektive.
Was mich hier auch besonders beeindruckt, ist Ihre Weigerung, das Wesen zu bestimmen. Und was ich hier mit heraushöre, ist, dass das Wesen, das sich hier abzeichnet, ja auch immer mit der Leere, dem Absurden und der Vergeblichkeit verbunden bleibt. Also dass sie dem nie wirklich entflieht. Mhm. Ja. Dass sie vielleicht gerade aus diesem, dass nichts riskieren überhaupt erst möglich wird.
Ja. Und daran würde ich auch gerne, ich würde es gerne nochmal unterstreichen, wenn ich Sie unterbrechen darf, weil ich erfahre natürlich bei meinen Kompatrioten und spirituellen Mitsuchenden, egal welcher Tradition, dass sie dem im Grunde gerne ausweichen möchten. Mhm. Und ich erfahre auch viel Kritik, wenn ich diesen Weg gehe und vertrete. Ja, aber das ist doch nicht so. Wir können doch nicht das Nichts zugeben. Es gibt doch das Wesen, es gibt den Geist oder die Materialisten, die sagen und so weiter. Das kennen Sie ja. Und also das wollte ich nur nochmal unterstreichen. Dieses
Die Versuchung, es trotzdem zu tun, ist ja auch eine existenziell sehr große.
So ist es.
Also es ist fast nicht tolerierbar, es nicht zu tun, existenziell. Vielleicht ist auch das, was Sie gemeint haben, dass man es riskieren muss. Und vielleicht ist das auch, was Sie mit dem Valerie-Zitat hier einfach auch so kraftvoll in den Raum reingestellt haben. Was ich aber dann von der anderen Seite her doppelt spannend finde, ist, dass Sie gerade aus dem, was momentan an Digitalisierung und Algorithmisierung unserer Wirklichkeit entsteht, eigentlich meinen, dass das hier fast wie in einem dialektischen Zug das andere, mit dem anderen meine ich dann durchaus das Wesen, aufblitzt.
Ja.
Gerade aus der Perfektion, aus der absoluten Berechenbarkeit der digitalen Wirklichkeit, die aus Berechenbarkeit geschaffen ist, zeigt sich in Kontrast das nicht berechenbar Anwesende Und das Wesen haftet dessen, das eben nicht verrechnet, fixiert werden kann, aber da ist. Und in der Verbundenheit miteinander, also in der Ich-Du-Verbundenheit auch in seiner Verbundenheit wahrnehmbar ist. Das heißt eigentlich, was Sie hier beschreiben, ist, dass das, was die große Herausforderung dieser Algorithmisierung unserer Gegenwart ist, unter Umständen sogar die große Chance sein kann, weil etwas sichtbar wird, das erst in Kontrast dazu wirklich in den Blick kommt.
Ja, ich habe diesen Verdacht, genauso. Und das Merkwürdige ist ja auch, dass diese Welt des digitalen Nichts, sagen wir mal so, auch Menschen gemacht ist. Die hat ja Gott nicht geschaffen, die haben wir doch gemacht. Also da ist dieser, das ist ein von uns geschaffenes Nichts. Verstehen Sie, da kommen wir wieder am Anfang zurück. Das ist, ich habe den Eindruck, das ist was von dem Rest, den Gott ließ, als er das etwas schuf. Und dieses Nichts dringt jetzt durch, wie Paul Valéry sagt. Das Nichts dringt durch. Und jetzt dringt es sogar bis in die, stellen Sie sich mal vor, ein sichtbares Nichts in dieser virtuellen Welt, die uns ja mit einer unglaublichen Sucht oder viele Menschen mit einer unglaublichen Sucht anzieht. Entweder Faszination oder Angst. Ich bemerke immer diese beiden Phänomene der Digitalität gegenüber und der Algorithmisierung der Welt, dass sie entweder fasziniert sind oder sie macht einem Angst, oft auch beides. Während das Ich so unspektakulär ist eigentlich. Es ist unspektakulär, wenn Sie sagen, das Ich erhält Wesen und Bedeutung durch das, womit es verbunden ist. Womit sind Sinnen verbunden? Und das wäre es schon. Ja, kein Versprechen darüber hinaus, sagt John Berger. Kein Versprechen darüber hinaus. Ja.
Aber das, was Sie ansprechen, also auch diese Prophezeiung, die Sie der Zukunft des Theaters hier, die in Zukunft des Theaters sehen, die mir sehr plausibel erscheint, die zeigt sich unter anderem ja auch schon gegenwärtig in einem Phänomen, das ich einfach mit Staunen zur Kenntnis nahm, dass die junge Generation der 20- bis 40-Jährigen einen neuen Trend des Wanderns momentan für sich entdecken. Etwas, das in meiner Generation etwas völlig verstaubt unseren Eltern und Großeltern zugeordnete Betätigung ist, dieses jetzt nicht irgendwelche Extremsportarten oder irgend Klettern, sondern einfach das in den Wald gehen, in die Berge gehen, als etwas, das die Digital Natives gerade als ganz natürlichen Schritt für sich selber entdecken. Oder junge Eltern, die, und das ist ein Trend, der in Deutschland phänomenal groß ist, und ich weiß von meinen amerikanischen Freunden, die darüber sehr staunen, dass es diese ganze Welle von den Waldkindergärten gibt.
Ja klar, ja und wie.
Also und wie. Eltern, die ihren Kindern die Möglichkeit geben, mit Regen, Schnee, Wald, Moos und Matsch in diese Welt zu kommen.
Ja.
Und bevor sie das Handy angreifen.
Vorortwald ist oder so, ich war neulich bei so einem es ist erstaunlich. Und was für ein Erfindungsreichtum da auch entsteht, in dieses Museum zu gehen. Ich sag's mal extrem, also in dieses Museum Wald. Denn der ist ja vorbei. Wir haben ja längst eine andere Welt geschaffen. Und wie viel Wald und wie viel Hektar werden noch jeden Tag wieder vernichtet und so weiter. Trotzdem, wir werden das suchen. Also ich finde, Waldkindergarten ist genau dasselbe wie das, was ich mit dem Theater gesagt habe. Wir werden wahrscheinlich noch andere Beispiele finden können. Und das wird sich mit ziemlicher Macht durchsetzen. Was haben Sie gerade gesagt bei den amerikanischen Freunden? Die sehen das noch nicht so.
Also meine amerikanischen Freunde, es gibt viele Phänomene auch in Amerika, die mit dem sehr vergleichbar sind. Dieses Waldkindergarten ist ein Phänomen, das bricht gerade aus Deutschland auf. Also das ist etwas, das hat seinen Schwerpunkt, soweit ich sehen kann, ganz hier. Und es findet aber unheimliche Sympathie. Also das ist etwas, wo der Zeitgeist angesprochen ist, sich angesprochen fühlt. Und ich glaube, das hat einfach was mit dieser sinnlichen Erfahrung der Gegenständlichkeit zu tun und mit dem Wahrnehmen einer Verbundenheit, die nicht die Verbundenheit, die algorithmische Verbundenheit der Facebook-Welt ist, sondern eine völlig andere Qualität hat, in dieser anderen Qualität auch wahrgenommen wird und anscheinend gerade wegen der zunehmenden Dominanz des Digitalen neu aufgesucht wird.
Ja, ich würde gerne vorschlagen, können wir, wobei wir wollen eigentlich auch Hörer einbeziehen, ich sehe schon, es ist schon 10 vor 9, aber ich würde gerne noch, dass wir aus der Polarität sozusagen rauskommen. Sie haben einerseits die ganz normale Entwicklung unserer Zeit, geht immer mehr dahin, dass wir eine digitale Welt schaffen, eine virtuelle Welt schaffen, eine algorithmische Welt und so weiter, in der wir einfach leben, wenn wir von heute sind. Und wenn wir heute geboren werden, dann werden wir in diese Welt hineingeboren. Die zieht uns auch an, weil wir merken, die funktioniert, so wird die Welt sich drehen und so weiter. Dann gibt es das andere Waldkindergarten oder Theater, XY, was wir wollen. Das wird stärker werden und immer mehr wird das gesucht. Kann es sein, dass jetzt noch ein drittes kommt, dass wir genauso natürlich, wie wir dann auch gerne wieder ins Museum Wald gehen, dass wir auf einmal für die reale spirituelle Erfahrung eine ganz andere Aufgeschlossenheit haben. Dass wir für die, ich sag's mal ein bisschen plötzlich, dass wir für die Begegnung mit dem wesenhaften Übersinnlichen eine ganz andere Befähigung dadurch haben, durch unsere digitale Erfahrung, die wir sonst nie hätten haben können. Ich, als im späteren Mitte des 20. Jahrhunderts Geborener, muss sozusagen noch die Leibfreiheit versuchen gegenüber der sinnlichen Erfahrung, in die ich als Kind mühsam hineinwuchs oder nicht mühsam, lustig, je nachdem. Ich muss sozusagen die Leibfreiheit meinem Leibbewusstsein abringen, um eine spirituelle Erfahrung zu machen. So sind ja auch die meisten spirituellen Traditionen und Praktiken aufgebaut, dass wir sozusagen die Leibfreiheit Schritt für Schritt erobern. Könnte es sein, dass in der künftigen Welt diese Notwendigkeit nicht in derselben Weise besteht? Verstehen Sie? Weil wir sowieso schon gar nicht mehr in derselben Form in eine sinnliche Welt hineinwachsen. Das ist Museum. Das lernen wir sozusagen in den 5-6 Stunden Waldkindergarten und wenn wir dann ins Theater gehen und so weiter. In dem Hauptteil unseres Lebens leben wir digital, entmaterialisiert und haben dadurch eine ganz andere Befähigung bis in unsere Wesenslieder hinein, reale, übersinnliche Erfahrungen zu machen, die uns wieder ein ganz neues Naturverhältnis geben, weil wir sozusagen wie von der anderen Seite die Naturerfahrung, nämlich die aus dem Geist gewordene Naturerfahrung machen können. Ich weiß, das ist ein bisschen schnell vielleicht jetzt, aber
nein, ahnen Sie,
wo ich hin will.
Ich habe eine Ahnung, wo Sie hinwollen. Und ich finde auch spannend, hier den Begriff des Übersinnlichen auch sich nochmal langsam zu vergegenwärtigen, weil wenn man den Begriff des Übersinnlichen einfach mal in seiner Einfachheit wahrnimmt, nämlich einfach jenes unsere fünf Sinne übersteigende, wird ja etwas hier auch wahrgenommen, was Sie richtigerweise auch ansprechen, dass in dieser ganzen digitalisierten Welt wir bereits in einer Welt leben, die zu einem guten Teil eben nicht durch unsere klassischen Sinne in einer klassischen dreidimensionalen physischen Begegnung auf uns zukommt, sondern auf eine andere, in diesem ganz einfachen Sinn, übersinnlichen Art und Weise, geistigen Art und Weise. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das etwas, das auch unsere, wenn ich das so formulieren darf, übersinnlichen Wahrnehmungsorgane in einer Weise auch übt, dass hier vielleicht auch wahrnehmbar ist, dass hier Wirklichkeiten wirklich sind, ohne dass sie physisch vermittelt sind, sinnlich-physisch vermittelt sind. Das kann jetzt durch eine virtuelle Realität angestoßen sein, aber kann eben, und so verstehe ich sie, über diese künstlich-technische virtuelle Realität auch weit hinausgehen und hier eine Sensibilität für etwas aufmachen, wo die verschiedensten spirituellen Traditionen hier früher große Übungsprogramme dargestellt haben, um überhaupt uns dem Bereich öffnen zu können.
Ja, ich würde gerne noch nur, wie soll ich sagen, um der Vergangenheit Rechenschaft zu geben, würde ich vermuten, dass die Art der Übersinnlichkeit, die wir durch die digitale Erfahrung machen, oder Sensibilisierung haben Sie das genannt, wenn ich richtig verstanden habe, die ist qualitativ anderer Natur als die übersinnliche Erfahrung der Leibfreiheit durch übersinnliche Organe, entwickelte Chakren und so weiter. Und da glaube ich, ich weiß genau, dass ich mir selber widerspreche, aber da glaube ich, ist die Unterscheidungsnotwendigkeit nötig. Wie auch die Unterscheidungsnotwendigkeit, ob ich mich an einen Verstorbenen erinnere oder ob ich seine Anwesenheit wahrnehme. Das ist ein Unterschied. Er tritt aber sozusagen gleich auf, weil die reale geistige Wahrnehmung des Verstorbenen ist meiner Erfahrung nach so wie die Erinnerung auch. Tritt sozusagen im selben Stoff auf, aber es ist keine Erinnerung. Und wie unterscheide ich das? Und hier ist, glaube ich, da ragt sozusagen aus der Vergangenheit die Notwendigkeit der Erkenntnis, die, wie Spencer Brown sagt, unterscheidet, noch herein in die Zukunft, die durch eine integrative Kraft des Geistes sich zur Geltung bringt. Also wie die Brücke, da muss ich, glaube ich, doch, so scheint mir jedenfalls, noch unterscheiden können.
Aber
lande ich vielleicht doch irgendwo anders, als ich meine, dass ich landen würde.
Unter Umständen auch radikal anders. Ein spiritueller Lehrer, mit dem ich vor einiger Zeit über ein ähnliches Thema sprach, machte mich darauf aufmerksam, dass er sich ziemlich tief eingelassen hat in die neuen virtuellen Wirklichkeiten, die einfach auch auf der Spielwelt momentan zugänglich werden. Also einfach mit Virtual Reality, Brillen, Masken. Und er erschrocken über deren Wirklichkeit in seiner eigenen Wahrnehmung war.
Ja, das glaube ich, kann ich verstehen, ja.
Erschrocken in der Überzeugungskraft. Also er hat einfach geschildert, wie er Dingen, die jetzt virtuell auf ihn zuflogen, einfach reflexartig ausgewichen ist, in einer existenziellen Betroffenheit, die schwer zu unterscheiden waren von der existenziellen Betroffenheit einer realen physischen Gegenwart. Und die unheimliche Versuchung, die da auf uns zukommen wird, diese virtuellen Welten, die ja Kunstwelten sind, nicht als Kunstwelten zu erkennen.
Ja, ich bin genau daran sitzt die Gefahr. Ja, vielleicht können wir das sagen, da wird dieses Risiko des Nichts ein wirkliches Risiko. Das ist nicht vorher klar, ob man das rauskriegt oder nicht und weiß, welche Welt dann wo ist. Kann es sein, dass aber doch an der Resonanz des mir gegenübertretenden Übersinnlichen sehr wohl lerne wahrzunehmen, worum es sich handelt. Und zwar die Resonanz der Verbindlichkeit. Also wenn wir von hier aus sagen, dass ich erhält Wesen und Bedeutung durch das, womit es verbunden ist, würde ich sagen, der Geist offenbart sich mir in seiner Realität oder Scheinrealität dadurch, ob er sich mir verbindet, ob er verbindlich ist oder nicht. Kann das sein?
Das ist zumindest meine Hoffnung. Und das ist auch etwas, worauf ich hinaus wollte, weil vielleicht das Gleiche, was Sie gegenüber der Technik im Allgemeinen angemeldet haben, dass hier vielleicht im Gegenzug die Selbstvergewisserung unserer menschlichen Existenz aufleuchtet, auch das mit dieser Wahrnehmung der virtuellen Welt, unsere Sinnes- und unsere Wahrnehmungsfähigkeit in einer Weise schärft, die uns bis jetzt vielleicht so noch gar nicht zugänglich war. Eine Erfahrung, die ich hatte, ich habe noch nicht mich viel hineinbewegt in diese virtuellen Welten, war einer der wenigen 3D-Filme, die ich gesehen habe, war Wim Wenders Film, sein Ballettfilm, über, ach, es fällt mir ihr Name ein, die berühmte deutsche Ballettlehrerin, die
Pina Bausch.
Über die Pina Bausch, genau.
Ja.
Er hat mit ihr ja kurz vor ihrem Tod in diesen 3D-Film gemacht, der unheimlich beeindruckend ist, der unheimlich nahe geht, auch mit der Verbindung von Ballett und 3D. Und gleichzeitig, und das fand ich spannend, in diese ganzen Beeindruckung in genauen Acht geben, ist auch eine Wahrnehmung der Leerheit dessen, was man wahrnimmt, wahrnehmbar.
Ja, genau so. Schrecklich sogar eigentlich, ne?
Schrecklich wahrnehmbar. Und in dem, wieder im Kontrast, eine klare Wahrnehmung, was eigentlich lebendige Verbindung wirklich ist. Weil ich mich natürlich mit diesem Leeren auch in seiner überrealistischen Präsenz mich nicht wirklich verbinden kann.
Ja, genau, so haben Sie dann vor Augen, also gerade wenn Sie Wenders ansprechen, dass dann, ich glaube, das war nämlich später, das Salz der Erde.
Ja,
absolut. Das Salz der Erde, wo er Salgado beschreibt, und das war so beeindruckend, wie der Sehende den Sehenden sieht. Mhm. Weil ich meine, Salgado sieht die Welt und beschreibt sie in seinen Bildern und so. Und Wenders sieht ihn beim Sehen. Mhm. Ich fand diesen Film unwahrscheinlich, gerade im Verhältnis zu dem Pina Bausch-Film, unwahrscheinlich beeindruckend. Ja. Weil man da sieht, was da passiert, wenn man verbunden ist. Mhm. Verstehen Sie? Und auch dann, dass Salgado nach dieser Depression diese Wende machen kann. In meinen Augen blöd, dass er sozusagen wieder zurück will zur Natur. Weil das wird ja nicht gehen. Ich fand es trotzdem tief beeindruckend, dass und wie Wenders, und wenn ich richtig verstanden habe, sein Sohn, dass er gefilmt und so weiter, das sehbar macht. Also ich habe eine unwahrscheinliche Hoffnung gefunden, und zwar nicht durch die Philosophie von Salgado, sondern durch seine durch sein So-Sein. Erinnern Sie sich an dieses Porträt von seinem Gesicht, wie das die ganze Zeit auf dem Profil so im Hintergrund war. Ich dachte, mein Gott, das ist ein Mensch, so... Erleidet ein Mensch die Welt und kommt trotzdem raus. Und zwar nicht durch seine Philosophie, dass er jetzt zurück will zum Paradies, sondern durch sein Gesicht, durch sein so geworden sein. Können Sie das verstehen?
Absolut.
Gerade fand ich so anders als bei Pina Bausch. Ja, unsere Zeit ist längst um. Ich habe es auch gesehen.
Unsere Zeit ist um und wir haben es jetzt auch ohne Publikumsbeteiligung gemacht, aber ich wollte das Gespräch jetzt auch wirklich diesen Bogen noch wirklich ganz ziehen. Ich glaube, dass wir auch wieder jetzt auch mit diesem Filmvergleich wieder angelangt sind mit ihrer Betonung der sinnlichen Erfahrung und auch der Schönheit, die sich angesichts der Leere zeigt.
Ja.
Und insofern.
Wenn man das Risiko, dass nichts eingeht und trotzdem weiterhin schaut. Ich glaube, das war ein schöner Beginn unseres Gesprächs, dass dieses Risiko da ist. Und dass wir das irgendwie eingehen, dann kommt was anderes. Oder sagen wir, kann was anderes kommen. Ja. Und da einen Partner zu finden, ich glaube, das wäre auch so nötig, dass wir darüber sprechen können. Deshalb auch nochmal herzlichen Dank für diese Gelegenheit und auch Entschuldigung den Hörern gegenüber, die wir jetzt nicht haben, zu Wort kommen lassen. Das war natürlich nicht so schön.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch unseren Zuhörern und einen schönen guten Abend hier aus Frankfurt.
Danke. Ade.